Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und hallo Alfred.
Hallo Marco.
Ja, die Aktienmärkte haben sich ein bisschen beruhigt, sind ganz gut gelaufen. In Deutschland sind wir auf Rekordniveau. In Amerika haben wir auch zum Beispiel im S&P 500 eine Gewinnserie zuletzt gesehen. Gestern ist sie gebrochen, aber auch da war zuletzt der Trend ja eindeutig aufwärts gerichtet. Das heißt, der Rücksetzer nach dem Zollchaos ist fast wieder in Amerika aufgelöst.
Wir haben ein schönes V gebildet. Erinnert mich tatsächlich stark an Corona. Da hatten wir ein ähnliches Szenario, nur prozentual ging es damals viel weiter nach unten. Wir waren jetzt beim S&P knapp an der 20%-Marke, haben den Großteil wieder aufgeholt, relativ schnell. Die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter? Und da bin ich ganz guter Dinge, denn zum einen ist die Stimmung immer noch eher vorsichtig, skeptisch zurückhaltend, was sehr gut ist. Also es ist jetzt nicht, dass die Leute sagen, ja, jetzt sehen wir neue Rekordhochs. Im Gegenteil, viele zweifeln das an. Ich nicht, weil was sehr interessant ist, dass wir, ich habe es ja auch schon gesagt, als wir diese Schwächephase hatten, an den schwachen Tagen haben Privatanleger erstaunlicherweise gekauft. Und das war jetzt auch so am Montag. Am Montag über das Wochenende kam mir die Meldung, dass Moody's die USA heruntergestuft hat. Das war jetzt eigentlich keine große Meldung, weil das war die dritte Ratingagentur, die USA runtergestuft hat. Und bei der ersten, da war es nur eine Überraschung, aber jetzt war es eigentlich auch nur logisch konsequent, weil man ja schon vorher den Ausblick auf negativ gesetzt hatte. Auf jeden Fall hat das trotzdem am Montag zu einer Marktschwäche gesorgt und da wurde nochmal massiv gekauft, 4,1 Milliarden Dollar. Das ist so viel wie noch nie an einem Tag von Privatinvestoren. Und das zeigt, dass die immer noch auf der Kaufseite sind. Dazu kommen Aktienrückkäufe von Unternehmen, sind auch auf Rekordhoch. Dazu kommt noch, dass die Profis auf den Weg nach unten ausgestiegen sind und jetzt noch nicht im Markt drin sind, also kaufen müssen. Also wir haben zwei Gruppen, die jetzt schon kaufen, eine dritte Gruppe, die über kurz oder lang kaufen muss. Insoweit glaube ich, dass wir aus diesem V, ähnlich wie Corona, dass das V hinten raus noch
fortgesetzt
länger wird. Also der zweite Zacken wird größer als der erste.
Wird dann eher so ein Check, so ein Haken.
Genau, ein Haken.
Ja. Wir schauen uns das Ganze mal auch beim Nasdaq an. Natürlich ähnliche Entwicklung, Nasdaq 100. Und du hast uns auch, wenn wir gleich sehen, zwei Grafiken mitgebracht, die so ein bisschen das Internetzeitalter, damals späte 90er, mit dem jetzt KI-Zeitalter vergleicht.
Genau. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, diese Trump-Zoll-Geschichte war zwar wirklich schlimm, aber es war im Prinzip, ja, ich will nicht sagen nur Nebel, aber dieser Nebel hat sich jetzt verzogen. Und wenn man mal hinschaut, dann sieht es jetzt eigentlich gar nicht schlecht aus. Denn man braucht für einen Bullenmarkt vor allen Dingen zwei Voraussetzungen. Das eine ist, möglichst eine bahnbrechende neue Technologie, irgendwas Disruptives, irgendwas, was wirklich die ganze Welt verändert und Liquidität. Und beides haben wir und insoweit sieht es ganz gut aus. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Vergleich, das ist wirklich hochspannend. Das ist von Bespoke Investment, einem Investmenthaus, das mal den Kursverlauf des Nasdaq in den 90er Jahren, und zwar seit dem Netscape auf den Markt gekommen ist. Netscape war der erste Internetbrowser und oder hat den ersten Internetbrowser rausgebracht. Das war im Dezember 1994. Und von da aus ist im Blau der Nasdaq hat sich dann so entwickelt. Und jetzt hat man das verglichen. Der Startzeitpunkt jetzt war die Markterscheinung von ChatGPT. Das war im Oktober 2022. Jetzt sind seitdem 617 Tage vergangen und jetzt ist der S&P, der Nasdaq so gelaufen. Und man sieht, das ist ja wirklich fast 1:1. Sogar jetzt die Korrektur, die wir gesehen haben, ist fast auf den Punkt getroffen. Und man sieht, wie es dann weiterging. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wenn man jetzt im zweiten Chart sieht, wie es längerfristig weiterging, genau. Wir sind nämlich jetzt erst hier. Und der eigentliche Anstieg damals kam dann erst nicht in den ersten beiden Jahren, sondern erst in den späteren drei Jahren, also in fünf Jahren, seit Netscape mit dem ersten Internetbrowser auf den Markt gekommen ist, hat sich der Nasdaq um 400% gestiegen, hat sich also verfünffacht. Wenn wir ein ähnliches Szenario jetzt erleben, dann haben wir ein Nasdaq irgendwann von 55.000 Punkten und wir sind jetzt bei, gut, das ist der Nasdaq 100, wir sind jetzt bei, ich glaube, 19.000 irgendwas. Also da könnte noch einiges auf uns zukommen. Das Thema KI ist meines Erachtens sogar noch dominanter oder noch wichtiger als damals das Internet, weil es einfach viel mehr Marktbereiche erfasst und weil es auch einfach ein viel größerer Sprung ist.
Aber damals ist ja dann irgendwann, das hat man natürlich auf der Grafik nicht mehr gesehen, die Blase geplatzt.
Genau.
Die Dotcom-Blase, jetzt die KI-Blase, aber könnte dann, wenn so, in sich entwickeln.
Wir haben einen großen Unterschied von damals zu heute. Damals hatten die ganzen jungen, dynamischen Internetfirmen, die waren zwar sehr dynamisch, aber alle ohne Gewinne, und zwar ohne jegliche Gewinne. Und viele davon sind pleite gegangen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt sind doch gerade die großen KI-Treiber, das sind ja die großen Tech-Firmen, die sind hochprofitabel. Und das ist der große Unterschied. Klar, wenn wir natürlich so einen enormen Anstieg bekommen wie damals, ist die Gefahr auch groß, dass auch, ich will nicht sagen, die Blase platzt, aber dass zumindest mal eine größere Korrektur stattfindet. Aber vorher haben wir ja erstmal, wie wir gesehen haben, nochmal entspannte, hoffentlich 3 Jahre.
Wir werden es verfolgen. Und wenn mit dem Gesamtmarkt läuft zuletzt ja auch der Bitcoin, er hat ein bisschen korrigiert, dann hat er sich wieder über die 100.000 zurückbewegt und jetzt ist er kurz davor, ein neues Allzeithoch zu markieren.
Genau, da ist es eigentlich ähnlich. Auch da ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Die Privaten kaufen und die Profis kaufen auch, aber wollen sicherlich noch mehr Bitcoin haben. Hier war die Verunsicherung zu groß. Jetzt ging der Anstieg zu schnell. Und jetzt bin ich mal gespannt, sollten wir tatsächlich die 109.000, das war ja das alte Rekord, sollten wir das nach oben rausnehmen, dann könnte es wirklich nochmal, ich will nicht sagen, zu einer Kaufpanik kommen, aber zumindest zu einer neuen Kaufwelle, die dann vielleicht den Bitcoin sogar recht zügig in Richtung 120, 130.000 Dollar bringen kann. Denn wie gesagt, es stehen noch viele vor der Tür und ganz erstaunlich, es kaufen jetzt wirklich fast alle Gruppen, auch die Großanleger, das haben wir, glaube ich, noch in der Grafik mit dabei. Die sogenannten Wale haben zuletzt massiv gekauft. Ein Wal ist ein Anleger. Achso, das ist erst nochmal die Grafik, wie viele Amerikaner Bitcoin haben. Und tatsächlich haben mehr Amerikaner Bitcoin als Gold. 49,6 Millionen Amerikaner haben zumindest einen Bruchteil von einem Bitcoin und nur 36,7 Millionen Amerikaner haben Gold. Das ist wirklich, ich habe mich sehr erstaunt, muss ich sagen. Hätte ich eher andersrum erwartet. Aber wie gesagt, die Privaten sind schon ordentlich dabei, die Profis warten noch, aber man sieht tatsächlich, dass diese Wale, also die Anleger, die mehr als 100 Bitcoin haben, 100 Bitcoin schon eine ordentliche Summe sind, 10 Millionen, kommt das hin?
Ja, Mathe.
Egal. Auf jeden Fall sieht man hier diesen massiven Anstieg, den wir gesehen haben seit, seit Herbst letzten Jahres, der sich jetzt weiter fortsetzt. Und das ist ein starkes Signal. Ich habe gerade eben noch gelesen, dass an den Kryptobörsen die verfügbaren Bitcoin auf Rekordtiefstände gefallen sind. Also Bitcoin wird wirklich langsam knapp. Und wir wissen ja, das Angebot ist begrenzt. Wir sind bei 19,8 Millionen, maximal werden es 21. Das wird aber noch 100 Jahre dauern. Also das sieht schon gut aus. Klar, man kann natürlich jetzt sagen, vielleicht prallen wir nochmal noch von oben ab. Aber ich denke mal, wenn es tatsächlich durchgeht, dann kriegen wir nochmal richtig Kaufdruck. Und
also das ist jetzt nochmal eine gute, günstige Gelegenheit.
Ja, ich glaube, es dauert auch nicht mehr so lange. Also, dass man jetzt da noch irgendwie so ein paar Monate warten kann und vielleicht nochmal auf 100.000 oder 90.000 oder 80.000 hofft, glaube ich eher nicht dran.
Wir schauen auf ein paar Einzelwerte. Musk hat sich geäußert, dass er mindestens noch 5 Jahre gerne der Chef von Tesla bleiben würde oder hat quasi seine Treue geschworen, wenn man so will. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Optimus. Da gibt es auch mal gleich ein Video, was wir uns anschauen. Der kommt bald oder soll bald kommen. Und was auch noch bald schneller kommt, ist das Robotaxi. Ende Juni hat es nochmal bestätigt. Soll das in Texas
da sollen zumindest starten? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele.
20, glaube ich.
Ja, es waren nicht wirklich viele, aber immerhin auf öffentlichen Straßen, frei verfügbar. Ja, wir hatten ja letzte Woche das Video von dem tanzenden Optimus und jetzt hat Tesla Optimus auf Twitter selbst verbreitet, I'm not just dancing. Er kann auch andere Sachen, sollte er auch können, weil zum Tanzen holt sich ja niemand einen Roboter ins Haus. Und da hat man mal so ein paar praktische Anwendungsbeispiele gezeigt, wobei, also gerade jetzt das, also wenn man so 3 Krümel zusammenfegt und dafür eine Minute braucht, also das schaffen wir, glaube ich, dann doch ein bisschen schneller. Auch das ist jetzt auch sehr fragwürdig. Da kann man froh sein, dass der Topf nicht vom Herd gefallen ist. Aber es ist ja so, noch vor einem Dreivierteljahr war sowas gar nicht möglich. Und die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis die Abläufe so sind, dass man die tatsächlich auch dann zu Hause einsetzen kann, ohne dass man Angst um sein Kücheninventar haben muss. Ja, da sieht man, wie viele Möglichkeiten es gibt, den Optimus einzusetzen. Letztendlich wird ein Roboter irgendwann alles können, also alles, was ein Mensch kann. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Der Markt ist riesig. Es wird sehr wahrscheinlich einer oder der größte Markt der Welt. Ich habe nochmal nachgeschaut, der größte Markt der Welt ist klar das Autogeschäft. Da sind wir, glaube ich, bei ungefähr 4 Billionen und der Robotermarkt wird größer. Das sagen jetzt auch die ersten Analysten.
Mhm. Sehen wir jetzt auch.
Genau. Das ist von dem guten Adam Jonas, der Tesla auch schon sehr lange verfolgt, auch schon mal wilde Kursziele hatte. Ich kann mich erinnern an $10 vor einigen Jahren. Aber jetzt hat er auch das Robo-Geschäft entdeckt und hat mal diese Grafik gemacht. Das ist die Entwicklung der Roboter. Einmal die Stückzahlen. Das geht dann rauf bis 1 Milliarde und das Umsatzvolumen geht rauf bis fast 5 Billionen im Jahr 2050. Man sieht diesen exponentiellen Anstieg, wie eigentlich bei jeder disruptiven Entwicklung. Schon im nächsten Jahr sind wir bei immerhin 3 Milliarden Umsatz. Tesla will ja die ersten, im nächsten Jahr bei 4. Tesla will ja auch schon die ersten Roboter in diesem Jahr auf den Markt bringen und dann im nächsten Jahr das Ganze auch sehr schnell hochskalieren. Ja, und das ist natürlich schon ein gewaltiger Markt. Ich glaube ja, dass man das Ganze sogar noch mal nach links schieben muss, dass wir wahrscheinlich das schon locker mal 10 Jahre eher erreichen. Denn es ist ganz oft so bei solchen Entwicklungen, dass die ersten Schätzungen eigentlich immer zu konservativ sind. Das war bei Elektroautos so, das war im Bereich KI so, dass die Entwicklung dann doch schneller geht, als man sich das vorher vorstellen kann.
Ja, wenn es dann wirklich mal eine Fahrt aufgenommen hat, dann...
Ja, und da sieht man mal, also hier die Unterteilung ist jetzt nicht ganz so entscheidend, aber das ist glaube ich, Amerika und das Gelbe ist China. Das Grüne sind die Länder mit hohem Einkommen. Klar, die haben natürlich zuerst mal die meisten Roboter. Und zuerst wird es so sein in den ersten Jahren, dass die meisten Roboter nicht im privaten Haushalt zum Einsatz kommen, sondern eher in Fabriken, in Unternehmen, in Lagern etc.
Wir können mal auch auf das anschauen, wie es bei Tesla sich auswirken könnte, das Geschäft.
Genau, das ist mal, das hat ein Analyst gemacht, ein ehemaliger Analyst, der jetzt privat vor allen Dingen Tesla analysiert. Der hat mal geschaut, wie könnte Tesla im Jahr 2030 bewertet werden. Im Moment wird Tesla ja hauptsächlich bewertet durch das Autogeschäft, das ja 90% des Umsatzes ausmacht. Dazu kommt noch ein bisschen Speicher. Aber im Jahr 2030 sieht das Ganze so aus, da ist das Autogeschäft tatsächlich nur noch dieser kleine gelbe Kasten da unten. Energiespeicher ist das kleine blaue Feld. Das sind heute die beiden wichtigsten Geschäftsfelder. Und ja, das Blaue, das sind die humanoiden Roboter und das hier sind die Robotaxis. Also Tesla wird ein Roboterunternehmen werden. Die Frage ist, ob es wirklich so groß wird. Wenn es denn so groß wird, also hier nochmal in Zahlen, im Jahr 2030 soll das Autogeschäft mit $800 Milliarden bewertet werden. Das wäre weniger, als Tesla jetzt wert ist. Also wenn Tesla nur Autos machen würde, würde mit der Firma wahrscheinlich gar nichts passieren. Das Energiespeichergeschäft mit 900 Milliarden etwas mehr, das Supercharging-Geschäft $100 Milliarden, kann man vernachlässigen. Aber jetzt kommt's. Robotaxi, das Geschäft würde man oder könnte man mit 6 Billionen bewerten und das Robotergeschäft sogar mit 10 Billionen, kommen wir insgesamt auf $17.8 Billionen. Das ist, ich habe es gerade schon gesagt, das Sechsfache, das Nvidia jetzt hat. Und aktuell sind wir bei 1,1 Billionen. Also nochmal, ja, um den Faktor 17.
Und das sind 5 Jahren. Das ist jetzt nicht 2050, egal auf der Grafik.
Genau. Sondern also da sieht man mal, gut, das ist jetzt natürlich wirklich das Blue-Sky-Szenario, wenn alles perfekt läuft. Es gibt natürlich viele Konkurrenten von Tesla, die auch Roboter machen. Und es wird sicherlich nicht weniger werden. Aber man hat da doch einen gewissen Vorsprung. Tesla ist tatsächlich, jetzt haben es auch andere erkannt, eine KI-Firma, die größte KI-Firma der Welt. Denn alleine das FSD, das Robotaxi, das ist das größte KI-Projekt der Welt. Ja, dazu noch das Robotergeschäft. Immer wieder die Frage, wie viel preise ich jetzt von der Zukunft schon in den Kurs ein? Wenn wir tatsächlich der Kurs, wenn wir um den Faktor 10 steigern, dann ist natürlich noch viel Luft nach oben. Aber das Ganze wird nicht linear erfolgen, sondern Tesla ist ja bekannt für ja, größere Schwankungen, sieht man hier. Wir haben uns ja tatsächlich mehr als halbiert, zwischendrin mal. Nicht zum ersten Mal.
Das stimmt, aber davon ja auch schon wieder die Hälfte aufgeholt.
Genau.
Mehr als die Hälfte. Nvidia, schau mal da drauf, da läuft gerade die Computex und da hat der CEO ja diverse Projekte, Partnerschaften, Produkte vorgestellt, einen Blick in die Zukunft gegeben, hat auch gesagt, dass die Handelsbeschränkungen sich negativ auswirken.
Für 15 Milliarden sind weg. Das ist
eine ordentliche Zahl.
Ja, ja klar, aber das ist ja jetzt auch nicht neu gewesen, soweit hat es auch jetzt niemanden mehr überrascht und dass Nvidia neue Sachen macht, ist auch nicht neu, muss man ja auch, denn letztendlich auch hier schläft die Konkurrenz nicht, aber ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, der technologische Fortschritt und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, die Nvidia hat, dieser Vorsprung ist so groß, den aufzuholen, dürfte schwierig werden. Und wie gesagt, Nvidia bleibt ja auch nicht stehen. Es ist ähnlich wie bei einem E-Auto-Geschäft. Die jetzt vorne sind und vor allem technologisch vorne sind, wie bei dir, wie Tesla, da hat es die Konkurrenz natürlich unheimlich schwer, das aufzuholen, weil man müsste sich ja noch schneller entwickeln als die schon viel weiter sind. Und das ist bei Nvidia auch das Problem. AMD gräbt sicherlich so ein bisschen an den Marktanteilen, aber ja, wenn man sich dann Firmen wie Intel anschaut, dann muss man sich schon fragen, was die eigentlich die ganze Zeit machen. Ja, Nvidia hat jetzt auch einen Großteil schon wieder aufgeholt der Verluste. Wir kommen von 150, waren kurz mal unter 100. Ich kann mich erinnern, da habe ich ja fast zum Kauf geschrien. Aber jetzt sind wir wieder bei 130. Aber auch hier, glaube ich, ist eine Frage der Zeit, bis wir neue Höchststände sehen werden. Nochmal die Bewertung aktuell. KGV liegt jetzt, glaube ich, so bei 23, 24. Das ist bei Wachstumsraten von 30%, 40%, 50% immer noch günstig und insoweit immer noch eine gute Gelegenheit.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema KI. Wir schauen auf Alphabet. Bei Google findet jetzt auch die Entwicklerkonferenz statt, Google I.O. Und da wird es natürlich auch um KI gehen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr KI zukünftig in den Suchmaschinen von Google.
Ja, gibt es jetzt schon. Wenn man jetzt sucht, sieht man ja oben immer schon diesen KI-Vorschlag. Gemini heißt ja das KI-Modell von Google oder von Alphabet. Das Problem ist nur folgendes, das habe ich gerade eben noch mal bei uns auch im Büro diskutiert. Wie viel Prozent der Suche läuft jetzt schon über KI? Also wie viel suchst du über KI statt über normale Suchmaschinen?
Vielleicht 50-50?
Ja, genau. Das geht, glaube ich, schon einigen so. Insgesamt ist es wahrscheinlich noch deutlich weniger, weil natürlich gerade ältere Menschen, zu denen ich ja auch schon fast gehöre, die suchen immer noch über Google. Aber selbst ich nutze jetzt natürlich auch schon viel KI. Und das kann man sagen, Alphabet hat ja auch KI mit Gemini, das ist ja richtig, nur man kriegt mehr Konkurrenz, klar. ChatGPT gab es vorher nicht und auch andere KI-Maschinen gab es nicht, die gibt es jetzt. Und soweit wird es schwer für Alphabet, die Marktanteile zu halten, denn das Thema Suche wird sicherlich, also normale Suche, das wird zurückgehen und das muss man ausgleichen. Und soweit ist es auch so ein bisschen der Grund, warum Alphabet sich von den Tiefständen kaum erholt hat. Und ich würde da auch so ein bisschen, also sagen wir so, ich hätte da andere Favoriten, gerade im Thema KI-Bereich, die eben nichts zu verlieren haben, die nur gewinnen können. Alphabet hat auch durchaus etwas zu verlieren.
Ja, dann schauen wir noch auf andere. Nebius beispielsweise. Hast du die Q1-Zahlen im Kopf? Die sind ja, glaube ich, vorgelegt worden die Woche. Wie sind die ausgefallen?
Die sind auf den ersten Blick gar nicht so gut ausgefallen, auf den zweiten Blick hervorragend. Nebius, vielleicht hatte ich letzte Woche schon dabei, ist die ehemalige Yandex. Man hat das Russland-Geschäft verkauft, hat dafür ordentlich Geld bekommen, hat mit diesem Geld eine neue Firma in Amsterdam gegründet, die sich auf Rechenzentren spezialisiert. Und man hat noch ein paar interessante Firmentöchter, unter anderem eine im Bereich Lieferroboter und autonomes Fahren. Also, man hat jetzt Zahlen vorgelegt und die sind wirklich gut ausgefallen. Der Umsatz im letzten Quartal oder im ersten Quartal ist etwas unter den Erwartungen geblieben. Aber wichtig ist bei Nebius Group, sind die wiederkehrenden Umsätze, die sogenannten Annual, die ARRs. Denn das heißt, wiederkehrende Umsätze, wenn eine Firma so ein Rechenzentrum mietet, dann kommt dieser Umsatz ja immer wieder. Und je mehr man davon hat, desto mehr Kunden hat man auch. Und da hat man die Erwartungen doch recht deutlich übertroffen. Und das ging ja bis Ende März, das Quartal. Im April ist es noch besser geworden. Das heißt, man gewinnt ordentlich Kunden. Man hat auch ordentlich Geld noch in der Kasse, um weiter schnell wachsen zu können. Und für mich ist das im Moment gerade im Bereich Rechenzentren schon der ganz klare Favorit. Dieser Kursrutsch war vollkommen überzogen. Ich habe glücklicherweise in meinem Report unten diese tiefen Kurse zum Kauf genutzt. Zum einen die Aktie, zum anderen auch einen Turbocall, den ich jetzt gerade mit fast 300% Gewinn verkauft habe. Freut mich. Aber das ist natürlich noch nicht alles gewesen. Die Firma ist noch relativ am Anfang. Wie gesagt, man hat volle Kassen. Man hat Nvidia als Partner, auch ganz wichtig. Man kommt also auch relativ problemlos immer an den neuesten Chip-Generationen, was ja manchmal nicht ganz so einfach ist. Und soweit ist man da hervorragend aufgestellt. Und wie gesagt, die Firmentöchter sind auch hochspannend. An der einen hat sich Jeff Bezos beteiligt. Eine andere Firma ist jetzt gerade neu bewertet worden. An denen hält man knapp 30%. Die wird jetzt auf einmal mit 6 Milliarden statt mit 2 Milliarden bewertet. Also da hat man doch einige Eisen im Feuer. Und wer ein bisschen mutig ist und auch mal größere Schwankungen aushält, für den ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Also auch im Meiter-Report bin ich noch dabei. Und ja, Zahlen waren gut. Die Aktie hat doch positiv reagiert. Gestern rund 4% gestiegen, teilweise sogar mehr. Auch hier eine Frage der Zeit, bis das alte Hoch erreicht respektive überschritten wird.
Du behältst auf jeden Fall einen Blick in deinem Börsenbrief sowieso, aber wenn es ganz spannende Neuigkeiten gibt, auch gerne wieder an dieser Stelle. Iris Energy, auch da gab es Zahlen, da waren es glaube ich Q3 Zahlen letzte Woche schon. Wie sind die ausgefallen?
Genau, auch sehr gut, also die wirklich sehr gut. Rekordumsatz, Rekord beim operativen Gewinn. Man kommt auch beim Ausbau seiner Rechenkapazitäten gut voran. Irene Energy stimmt nicht. Also entweder Iris Energy oder Iris Energy oder Irene. Die haben sich eigentlich umbenannt, aber eigentlich sagt immer noch jeder Iris Energy. Ist eigentlich ein Bitcoin-Miner, der aber jetzt immer mehr und immer verstärkter in den Bereich KI geht, also auch Rechenzentrenkapazitäten anbietet. Und da kommt man sehr gut voran. Wie gesagt, die Zahlen waren gut. Man ist auch hochprofitabel, weil man extrem günstig die Bitcoin produzieren kann. Die Reaktion auf die Zahlen war ja eigentlich ein bisschen schwach. Wir sind eigentlich immer noch nahe der Tiefstände, was ja kann ich jetzt auch nicht so ganz erklären. Eigentlich läuft alles bestens. Aber ja, man hat es auch hier gesehen, es ist immer eine Frage der Zeit oder es kann dann auch sehr schnell gehen, bis so eine Aktie wieder anspringt. Für mich im Bereich Bitcoin Mining zusammen mit KI auch so ziemlich die spannendste Aktie. Und wenn der Bitcoin weiterläuft, dann hilft das natürlich auch noch zusätzlich.
Wir haben ein paar Werte schon gesehen, die es noch nicht wieder ganz auf ihr Rekordniveau zurückgeschafft haben. Nutanix sieht es anders aus. Die sind erst gestern auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
Genau, still und heimlich hat sich diese Aktie gemausert. Ist ja ein Anbieter von Software für die Cloud, die natürlich auch immer verstärkte KI in ihre Anwendung mit einbinden. Und auch vor allem dem Hauptkonkurrenten VMware massiv Kunden wegnehmen, weil man einfach das bessere Angebot hat. Die Aktie ist wirklich still und heimlich auf ein neues Allzeithoch gestiegen, ist auch gar nicht so stark gefallen in der ganzen Zollkrise, weil man tatsächlich mit den Zöllen auch jetzt nicht viel zu tun hat. Das betrifft das Geschäft praktisch gar nicht. Jetzt gab es gerade gestern noch eine Herabstufung von einem Brokerhaus, die gesagt haben, ja, aber die Aktie ist ja schon so stark gestiegen. Klar, mag sein, aber auch vollkommen zu Recht. Und dazu kommt noch bei Nutanix, dass das auch immer so ein Übernahmekandidat ist. Weil natürlich dieser Bereich Cloud-Software mit KI-Einbindung ist natürlich etwas, was jeder gerne hätte. Gerade so die großen Software-Konzerne werfen da sicherlich ein Auge drauf. Insoweit doppelte Fantasie, KI-Übernahme, Allzeithoch sollte kein stören. Im Gegenteil, für mich ist ein Allzeithoch eigentlich eher mal sogar noch ein Kaufsignal, weil es zeigt, dass es einer Firma dann doch ganz gut geht offensichtlich.
Und der Trend auch intakt ist bei der Aktie offenbar.
Absolut.
XPeng und Nvidia, nicht Nvidia, hatten wir schon, BYD, schauen wir gleich noch drauf. Erstmal XPeng, heute kommen die Zahlen, je nachdem wann die Sendung jetzt dann rauskommt, vielleicht sind sie schon da.
Genau, meistens so mittags, ja. Die Mittagszeit.
Also noch nichts überreden, nicht wundern, weil jetzt liegen sie noch nicht vor, aber ja.
Ist aber fast so ein bisschen ähnlich, mittlerweile fast wie bei Tesla, dass das Autogeschäft, klar, es ist wichtig, da kommt XPeng auch sehr gut voran. Ich habe letzten Male auch ein paar Grafiken mitgebracht, wie sich die Verkaufszahlen entwickelt haben, hervorragend. Aber XPeng ist auch mehr und mehr ein KI-Konzern, man hat jetzt tatsächlich bringt ein neues Auto auf den Markt, den neuen P7. Der hat tatsächlich erstmals den eigenen Chip von XPeng verbaut, den man selber entwickelt hat. Das macht bisher eigentlich nur Tesla. Die anderen setzen vor allen Dingen auf Nvidia-Chips in ihren Fahrzeugen. Und das ist wirklich beeindruckend. Finde ich eigentlich auch ein ganz gelungenes Auto. Man hat so einen französischen Designer, der diese Autos entwickelt. Aber tatsächlich, ich habe ja letzte Woche auch das Video mit dem Roboter von XPeng dabei gehabt. XPeng ist Roboter, Autos, Elektroautos, KI. Dann hat man noch die Flugtaxis. Also da ist man sehr gut aufgestellt. Und hier nochmal auch mal aktuelle Zahlen, nämlich die Zahlen bis April, also von Januar bis April in China, die Verkaufszahlen, und zwar reine Elektroautos. Mhm. Und da sieht man, dass XPeng nicht nur auf Platz 5 ist, sondern das hier ist eigentlich das Entscheidende, das Wachstum 277% verbessert. Wenn man mal unten auf die zweite Hälfte schaut, fällt hier auch auf, Volkswagen, das muss ich überlegen, also XPeng verkauft mehr als dreimal so viele Elektroautos wie Volkswagen in China. Volkswagen mit minus, muss man einen Schritt zurückgehen, wenn man das sieht, minus 39% in einem aufstrebenden Markt, wo man ja eigentlich aufholen will und muss, ist das natürlich frustrierend. Aber das ist sehr beeindruckend und zeigt, dass man offenbar den Geschmack der Kunden mit seinen Autos ganz gut trifft. Und wie gesagt, dieser neue P7 soll auch voll mit KI sein. Was da jetzt konkret ist, das wird man dann sehen, wenn das Auto wirklich auf den Markt kommt. Aber man ist da gut dabei. Und ja, ich bin mal gespannt. Die Zahlen sind natürlich schon wichtig, klar. Da wird man sehen, ob vielleicht diese ja, Konsolidierung dann auch mal beendet ist. Ich finde die Aktie immer noch günstig, aber auch da sind andere Meinung, wie so oft.
Definitiv. BYD, schauen wir da noch drauf. Auch hier Allzeithoch, wir können drüber sprechen. Wir sehen die Aktie jetzt nicht in Hongkong-Dollar, können wir nicht abbilden, aber in Hongkong-Dollar ist sie auf ein Allzeithoch gestiegen.
Genau, in Euro auch. Ja. Ja. Recht deutlich sogar. Ja. Also diese Marke von 50, die haben wir jetzt genommen. Es gibt jetzt eigentlich jetzt keine konkreten Anlässe, warum BYD jetzt auf einmal so steigt. Es ist ganz komisch, BYD, wir standen so oft hier und es gab gute Nachrichten, die Aktie hat nichts gemacht. In dieser ganzen Zeit jede Menge gute Nachrichten, es ist nichts passiert. Jetzt gibt es eigentlich gar nichts Besonderes und die Aktie steigt von einem Rekord hoch zum nächsten. Von der Bewertung her ist es auch immer noch vollkommen in Ordnung. Das KGV auf Basis der Gewinne für nächstes Jahr liegt jetzt bei 19. Bei einer Firma, die ja 30% wächst, ist das immer noch vollkommen akzeptabel. Und wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dass das so weiterläuft. BYD ist natürlich im Gegensatz zu XPeng und Tesla im Bereich Roboter, da will man zwar rein, das hat man im Dezember angekündigt, aber man hat noch nichts Vorzeigbares, wird aber kommen. Klar, das Geschäft wird sich auch BYD nicht entgehen lassen, aber dafür ist man beim autonomen Fahren ja ganz gut dabei mit seiner God's-Eye-Technologie. Also auch da ist BYD sehr gut aufgestellt und ja, das Autogeschäft läuft ohnehin hervorragend.
Auch da hast du uns noch ein paar Bilder und eine Grafik mitgebracht. Wir sind zunächst mal
genau, das Schiff. Und auch das ist das siebte Schiff mittlerweile. BYD will insgesamt 8 von diesen Autofähren bauen, die dann die Autos von China in die ganze Welt bringen. Übrigens sehr stark BYD in Brasilien, auch in vielen anderen südamerikanischen Ländern ist man bei Elektroautos ganz klarer Marktführer. Klar, man baut jetzt auch überall Werke, auch in Brasilien baut man ein Werk, in Ungarn baut man ein Werk, aber solange diese Werke nicht da sind, sind eben die Schiffe dafür da, um die Welt mit Autos zu versorgen. Und das ist übrigens ein neues Auto von BYD, der E7 ist ja eine Mittelklasse-Limousine. Ich habe es nochmal mitgebracht, du kannst ja mal schätzen, was das Auto kostet.
In China. Logischerweise 12.000.
Gut, 13.000 Euro. Also das sind wirklich Kampfpreise und es ist für mich immer noch, obwohl ich es weiß, wie günstig BYD seine Batterien herstellt, dass man bei diesen Verkaufspreisen immer noch gutes Geld verdient mit seinen Autos. Das ist schon erstaunlich und das zeigt eigentlich, wie weit man der Konkurrenz enteilt ist. Ich weiß nicht, ob Volkswagen jemals so ein Auto bauen kann für 13.000 Euro und damit dann auch Geld verdient. Das dürfte ziemlich schwer werden. Und wie gesagt, auch BYD bleibt nicht stehen. Das hier sind nochmal frische Zahlen. Erstes Quartal, weltweite Verkäufe, einmal Elektroautos und einmal Plug-in-Hybride. Bei Elektroautos hat BYD mittlerweile Tesla überholt. Tesla war ja bei reinen Elektroautos lange Zeit Marktführer weltweit. BYD hat jetzt einen Marktanteil in der ganzen Welt von 15%. Dann kommt Tesla und dann kommt mit Geely und SAIC nochmal 2 Chinesen und dann erst Volkswagen mit gerade mal 4%. XPeng auf Platz 6 vorgefahren mit 3,5%, hat BMW jetzt überholt. Und wenn man das Ganze bei Plug-in-Hybriden sieht, da ist der Vorsprung von BYD noch größer. Da hat man einen Marktanteil von 38,7%. Ja, dahinter kommen dann die Chinesen und die Deutschen auch relativ weit dahinter. Also da bewegt sich einiges. Und ja, China habe ich letztes Mal dabei gehabt, der größte Autoexporteur der Welt mittlerweile. Und BYD, die Nummer 1 in China. Also da kann noch einiges passieren.
Und jetzt sehen es die Anleger auch, gerade im Moment zumindest so, weil die Aktie zumindest mal endlich auf gute Nachrichten reagiert oder das spiegelt, was fundamental da so abgeht.
Genau. Und ja, das Kursziel in meinem Report sind 100 Euro. Also da ist schon noch Platz. Und dann ist die Aktie, sagen wir mal so, halbwegs fair bewertet.
Mhm. Gut. Okay. Auf welche Sicht von Zeitraum?
Ja.
Ein Jahr. Ja. Gut, wir schauen mal. Wir stehen öfter hier und werden noch oft über BYD sprechen. Das war es aber erstmal für heute. Dankeschön, ja. Alfred. Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.